Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Thema diesmal: demokratisches Engagement. Mit Dirk Borstel. Der ist Professor für praxisorientierte Politikwissenschaften an der Fachhochschule Dortmund und arbeitet unter anderem zu Demokratie, zu radikalen politischen Strömungen und auch zu Deradikalisierung. Und er hat vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht: Umgang mit Rechtsextremismus, Leitfaden für die Praxis der sozialen Arbeit. Wenn das mal nicht zur AWO passt. Hallo, Herr Borstel.
Hallo.
Ich habe einen Vortrag von Ihnen gefunden auf YouTube, in einem Science Slam war das. Da beginnen Sie mit der Frage: Warum gibt es Neonazis? Die werde ich Ihnen nachher auch nochmal stellen, diese Frage. Aber erstmal, was ist denn der Unterschied zwischen Neonazis und Rechtsextremen?
Das sind ja diese alten Begriffsstreitigkeiten, die wir da in der Wissenschaft
haben. Wollen wir direkt eine Begriffsbestimmung machen? Also, wie weit müssen wir differenzieren, wenn wir, ich sag mal, über die extreme Rechte reden?
Ich glaube, wir müssen 3 Dinge unterscheiden, weil die sind wichtig, um die Sache zu verstehen. Das eine ist ein Begriff, den vor allem staatliche Institutionen verwenden, das heißt Verfassungsschutz, Oberbürgermeister, Polizisten und Kanzler. Da geht es im Kern darum, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also die Kernessentials unseres Grundgesetzes, und Rechtsextremismus sind dann Bestrebungen, die dieses, also im Endeffekt den Staat mit in aktiv kämpferischer Art und Weise, so heißt das, bekämpfen wollen. Das heißt, im Kern diktaler Staat. Da sind wir viele Kolleginnen und Kollegen der Wissenschaft ein bisschen skeptisch, weil wenn das stimmen würde in der Form, dann müssten eigentlich Beamtinnen und Beamte meistens zittern vor rechtsextremer Gewalt. Dem ist aber nicht so. Es sind in der Regel Personen zum Beispiel mit Migrationshintergrund, Muslime, Jüdinnen und Juden, wohnungslose Menschen und Ähnliches. Das heißt, die Opfergruppen sprechen jetzt nicht unbedingt dafür, dass nur der Staat bekämpft wird. Deswegen gibt es einen 2. Begriff, das ist auch der, den ich verwende. Das stammt von dem Kollegen Heidmeier aus Bielefeld, und er sagt, es geht einerseits um eine Ideologie der Ungleichwertigkeit der Menschen. Das heißt, wir teilen Menschen ein in Menschengruppen, wahlweise nach Kultur, früher nach Biologie, da war dann der Rassebegriff wesentlich, und geben sozusagen all diesen Menschen, die wir da zuordnen, diese Gruppe, gewisse Wertigkeiten. Also da können die einen besser tanzen als die anderen und die einen sind klüger als die anderen und so weiter. Und wenn wir das dann mit der Akzeptanz von Gewalt verbinden, das heißt zu sagen, also um das auch durchzusetzen, wenden wir Gewalt an, dann sprechen wir von Rechtsextremismus, wenn es eben einen eher rassistischen, nationalistischen, antisemitischen Charakter hat. Und der Neonazi-Begriff, ich verwende den selber relativ selten, fokussiert im Endeffekt vor allem auf den historischen Nationalsozialismus, also auf diejenigen, die sich auf Hitler, auf SS, SA, NSDAP und so weiter beziehen. Das machen aber viele moderne Rechtsextremisten heute gar nicht mehr und wenden dann eher so im Versteckten, im Geheimen. Deswegen mein Begriff bezieht sich eher auf diese moderne Form, Ideologie der Ungleichwertigkeit, Gewalt. Da kann ich mehr mit anfangen. Ich weiß aber auch die Schwächen dieses Begriffes.
Das Problem, was ich da direkt sehe, ist aktiv kämpferische Weise, Ungleichwertigkeit mit Gewalt durchsetzen. Das fängt ja schon viel früher an. Oder ist die gewaltvolle Rede auch Gewalt? Also ich bin ja nicht erst dann rechtsextrem, wenn ich einmal eins aufs Maul hau.
Sind jetzt 2 unterschiedliche Begriffe. Das eine ist so das Aktivkämpferische, das ist tatsächlich umstritten. Was heißt das? Und das ist, wie gesagt, nicht mein Begriff, das ist der, den staatliche Institutionen verwenden. Bei Heidmeier, diese Akzeptanz von Gewalt heißt, Gewalt als Mittel der Politik zu akzeptieren. Also es geht nicht darum, selber zuzuschlagen, sondern die klügeren Nazis lassen halt auch kloppen. Das heißt, es geht einfach darum, dass man also Gewalt als Mittel akzeptiert im politischen Kampf, um dann zum Beispiel rassistische, antisemitische, nationalistische Ziele durchzusetzen. Und die einen wenden es eben an, andere propagieren das, aber geteilt wird eben die Akzeptanz, dass es eben okay sei, Gewalt anzuwenden, vor allem jenseits des staatlichen Gewaltmonopols.
Heidmeier war auch der mit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, glaube ich. Ist das auch schon extrem rechts?
Ich komme ja aus dem Stall, das so kann ich mich nicht ganz frei von machen. Der Weg zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit war ein bisschen anders. Da kam tatsächlich, ich kann mich an die Debatten gut erinnern, aus der Rechtsextremismusforschung. Und wir haben uns immer gefragt, was machen wir mit der Mitte der Gesellschaft, die Einstellung hat, wo jeder Nazi Hurra schreien würde. Also gegen Migration, gegen Geflüchtete, antisemitische Verschwörungstheorien, aber von Menschen, die eben für sich Gewalt ablehnen. Und teilweise auch gestandene Mittelstandspersonen, Oberbürgermeister. Also ich kann mich an so einen Bürgermeister erinnern, der gegen Schwulen und Lesben, der sprach dann immer vom Primat der deutschen Volksvermehrung, was er sozusagen zu verteidigen hätte als Bürgermeister seiner brandenburgischen Kleinstadt. Und da haben wir uns immer gefragt, was machen wir mit solchen Leuten? die wir nicht unmittelbar als Rechtsextremisten bezeichnen würden, deren aber Kopfkino, also deren Gedankenwelt, doch jedem Rechtsextremisten das blanke Entzücken ins Gesicht zaubern würden. Und da haben wir gesagt, da gibt es also offensichtlich etwas mehr, nämlich also eine menschenfeindliche Ideologie und unterschiedliche menschenfeindliche Ideologien in der Mitte der Gesellschaft. So, und der Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und dieser, einige nennen es Alltagsrassismus, ich würde ein bisschen darüber hinausgehen, weil da geht es auch so um Sexismus, da geht es um die Abwertung von wohnungslosen Menschen, um Langzeitarbeitslose, geflüchtete Menschen. Der ist eigentlich immer so, wenn sozusagen diese menschenfeindlichen Einstellungen von denjenigen, die sich selber als Mitte der Gesellschaft sehen und sagen, also wir sind auch nicht rechts, sondern wir wählen irgendwie, früher haben sie große Volksparteien gewählt oder gar nicht, im Osten auch die Linke, mittlerweile wählen viele von denen die AfD, wenn die sehr stark gehört werden, wenn die auch gepusht werden über Medien, über öffentliche Diskurse, dann fühlen sich halt auch Rechtsextremisten immer sozusagen motiviert, dann eben auch Gewalt anzuwenden. Das heißt, wir haben immer einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel Kommunen, wo Alltagsrassismus sehr stark wird, manchmal auch durch zum Beispiel rassistische Diskurse oder Diskurse über Asyl, über Flucht, wo dann sozusagen diese Einstellungen sehr deutlich werden. Und dieses Deutlichwerden, das empfinden immer bekennende Rechtsextremisten als Motivation zu sagen, okay, ihr seid feige, ihr schlagt nicht zu, wir setzen um, was ihr denkt. Und das ist sozusagen der Zusammenhang, das ist eine Art Resonanzraum, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit für Rechtsextremisten. Trotzdem würde jeder in der Mitte der Gesellschaft sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun, aber sie entfachen das Feuer, was die anderen dann sozusagen brennen lassen.
Resoniert das auch zurück? Also das ist, was Sie da beschreiben, ist ja so eine radikalisierte Mitte, wobei ja auch immer noch so ein bisschen die Frage ist, was denn eigentlich eine Mitte sein soll. Die Gewalt, die die extreme Rechte anwendet, bestärkt die dann auch wiederum die Menschenfeinde, die niemals selber Gewalt anwenden würden, vielleicht noch einen Tick menschenfeindlicher zu werden?
Das ist sehr unterschiedlich. Habe ich meistens auf kommunaler Ebene anders erlebt. Also viele sind in der, also Mitte heißt für mich zum Beispiel jemand, der sich selber eben nicht als rechtsextrem definiert, der mit solchen Gruppen auch nichts zu tun haben möchte, der von den sozioökonomischen, sozialen Daten unauffällig ist. Also die meisten sind dann doch erschrocken, wenn tatsächlich Blut fließt. So, und das heißt, wenn es dann tatsächlich brennt, wenn dann tatsächlich das umgesetzt wird, also wenn sie merken, was die Worte sozusagen erbracht haben, dann erschrecken doch viele und das ist dann doch nicht unbedingt das, was sie nicht sehen wollen. Ob das dann im stillen Kämmerlein anders ist, dass wir sagen, okay, müssen wir jetzt mal durch und irgendwie so diese klassischen Floskeln, beim Hubeln fallen Späne und so weiter, das weiß ich nicht genau, habe ich persönlich aber eher nicht so erlebt.
Die Wahlergebnisse und Prognosen in Ostdeutschland sprechen eigentlich eher dafür, dass das passiert. Also wenn Sie sagen, die Mitte erschrickt über die Gewalt, die ja dann letztendlich die Rechtsextremen ausüben. Aber wenn ich mir die Wahlergebnisse und die Wahlprognosen für den Osten angucke, dann scheint das überhaupt nichts zu machen, dieses Erschrecken.
Das ist ein bisschen komplizierter, glaube ich.
Erklären Sie es mir.
Oh, das wird hart. Also erstmal, mir ist ein Satz ganz wichtig. Wir können über den Osten reden, aber wir können nicht über den Osten reden, ohne den Westen zu vergessen. Also wir haben das Thema in allen Landesteilen, also Nord, Süd, Ost, West. Trotzdem gibt es in Ostdeutschland natürlich, sieht man auch in den Wahlergebnissen, ein paar Spezifika. Das ist eine Geschichte, die hat viele, viele Jahrzehnte Vorlauf. Und ist sozusagen gewachsen und im Endeffekt ist etwas sichtbarer geworden, was lange Zeit da war. Wir haben ein Stück weit eine unterschiedliche Geschichte und da spielen zwei Faktoren für mich immer eine Rolle oder drei Faktoren, wenn man also noch ganz zurückgeht vor die Wende. DDR, autoritärer Staat, vor allem ein Staat ohne Vielfalt, das heißt mit sehr, sehr wenig Migration, eher auch Zwangsmigration, das heißt diese Alltagserfahrung, die wir im Westen gemacht haben und wenn es banal ist, dass wir eine Pizza essen gegangen sind oder einen Dönerladen kannten, den gab es ja im Osten nicht. Und wir haben in Ostdeutschland eine andere Staatsfixierung einerseits gehabt. Das heißt, es gab sehr viel weniger Freiheit natürlich. Es gab auch viel weniger Freiheitserfahrung. Und damit gab es auch weniger Freiheit, sich im Sinne von demokratischen Werten zu engagieren. Das sind Fortwirkungen, die wir bis heute haben, zeigen sich darin, dass wir bis heute hin trotz eines vermehrten Zuzugs auch nach Ostdeutschland immer noch die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund deutlich geringer sind. Damit haben wir viel weniger Alltagserfahrung im Alltag, die unter gewissen Bedingungen eben auch Rassismus abbauen. Gleichzeitig haben wir immer dann, wenn wir so homogene Gesellschaften haben, die Neigung dazu, auch politische Meinung sehr ähnlich zu sein. Und wenn dann rassistische Positionen sozusagen vielleicht nicht konsensual, aber doch mehrheitsfähig erscheinen, dann äußern sich eben auch viel weniger Menschen dagegen. Das betrifft insbesondere ländliche Räume. Und wir haben bis heute eine andere Zivilgesellschaft. Also wir haben eine aktive Zivilgesellschaft in Ostdeutschland im Bereich Kultur, im Bereich Sport, was ich irgendein Karneval, Feuerwehr, ein bisschen schwieriger schon. Aber wir haben viel weniger eine Art politisch sich mut oder politisch aktive Zivilgesellschaft, vor allem nicht für demokratische Werte. Wir versuchen die zwar über staatliche Investitionen zu schaffen, schaffen damit aber aus meiner Sicht keine klassische Zivilgesellschaft, sondern eher ein Outsourcing eigentlich auch staatlicher Aufgaben. Und der Rechtsextremismus hat ein paar Idealbedingungen, wenn er gedeihen soll. Und die Idealbedingungen sind, kränken sie die Menschen, dann werden die sich wehren irgendwann, geben sie ihnen möglichst wenig Erfahrung, was Vielfalt angeht, was Buntheit angeht, was unterschiedliche Religionen angeht, schüren sie Ängste ohne Ende. Und geben sie sozusagen den Menschen das Gefühl, dass sie nicht das bekommen, was ihnen eigentlich zustünde. Und wenn sie dann noch gestandene rechtsextreme Organisationen, Familien, Netzwerke sozusagen haben, die diese Einstellung, also ihr kriegt nicht das, was ihr bekommen solltet, ihr werdet fremdbestimmt von anderen, der Staat manipuliert euch, schaut mal, die anderen kommen rein, die wollen euch besetzen, die wollen nicht so, dass ihr nicht mehr so seid, wie ihr heute seid, ihr sollt euch verändern, dann schafft das schnell eine Stimmungslage, die Rechtsextremisten sehr entgegenkommen, weil die haben ein Konzept für die Zukunft. Also ein Konzept, was heißt, es ist eine homogene Gesellschaft, ein starker Nationalstaat mit einem großen sozusagen, einer großen sozialen Integration, mit viel Anerkennung in sich. Und das wird sozusagen als so eine Art Zukunftserzählung auch beschrieben. Also frei nach dem Motto, ein Staat ohne Migration, in einem starken Nationalstaat, der würde dann blühen und gedeihen und dann hätten wir alle Arbeit und Anerkennung und Sicherheit und könnt ihr machen und tun, was ihr wollt. Also das, wir schätzen euch dann, niemand beschränkt euch mehr in irgendeiner Weise. Das ist eine Erzählung, die in Teilen Ostdeutschland noch mehr verfängt als in Westdeutschland. Und das ist tatsächlich neu, weil das eine Erzählung ist, die ist eigentlich schon vor der Wende entstanden und dann in den 90er Jahren richtig entfacht worden durch diese Entwurzelung, durch diese Massendesintegration, durch den demografischen Wandel einerseits, die Massenarbeitslosigkeit andererseits. Und in dem Moment, wo man im Osten oder wo wir im Osten auch so das Gefühl hatten, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, also wir haben wieder so ein Stück Stabilität, dann kam das Jahr 2015. So, und damit sozusagen so eine Art Bild, jetzt ist das, was wir, also wir sind irgendwie durch die Hölle gegangen, jetzt haben wir irgendwie was aufgebaut, jetzt sehen wir auch langsam wieder, es klappt wieder in den Städten und jetzt kommt sozusagen die nächste Herausforderung, die dann irgendwie nicht gestaltet weg, kam im Ukraine-Krieg, kam Nahost, es haben sich auch ein paar andere Sachen verändert, also und so ist das sozusagen eine Gemengelage, die Ostdeutschland wirklich zu einer sehr schwierigen Situation macht. Es kommen noch etliche andere Punkte dazu.
Diese Zukunftserzählung der homogenen Gesellschaft, funktioniert die? Also gibt es irgendwo Beispiele dafür, dass das schon mal funktioniert hat, dass das überhaupt funktionieren kann?
Nein. Also es gibt kein Beispiel in der Geschichte, dass das irgendwie je funktioniert hat. Es gibt Beispiele aktuell, so zum Beispiel Nordkorea, würde ich jetzt aber nicht unbedingt als Positiverzählung so darstellen.
Würde, glaube ich, auch kein Rechtsextremer als Positiverzählung sehen, oder?
Gab es auch schon mal welche, die sich das angeschaut haben, aber dass man tatsächlich rankommt, war es keine Massenbewegung, die sich da entstanden hat. Man findet die Erzählung vor allem auf Social Media. Mhm. Also mal eine halbe Stunde TikTok auf diversen AfD-nahen Seiten und man sieht dort dazu die passenden Lieder, die passenden Bilder, die passenden Memes. Das ist wirklich sehr spannend. Und es ist immer dieselbe Erzählung. Also schafft Ordnung in die Migration, bedeutet sagen im Endeffekt Massenauswanderung, in meinen Worten Deportation, stärkt wieder den Nationalstaat, das heißt macht die Grenzen zu, geht raus aus der europäischen Integration. Das ist der Moment, wo Gelder frei werden. Die stecken wir vor allem in die strukturschwachen Regionen. Das heißt, da bist dann wieder Ärzte, tolle Schulen, wunderbare Kitas. Die deutsche Frau oder deutsche Mann hat wahlweise Kinder oder Arbeit oder beides, je nachdem. Und dann sei alles wieder gut. Das ist eine Erzählung, die ist jetzt... Das ist keine intellektuelle Erzählung für den wissenschaftlichen Diskurs. Das ist aber eine Erzählung, die, glaube ich, auf dem Handy vor allem bei vielen Jugendlichen hervorragend funktioniert, weil es eben auch keine Alternativerzählung gerade gibt.
Hätten Sie eine anzubieten?
Naja, klar, wir brauchen eine ökologische, sozialökologische Transformation. Wir müssen ja auch unsere eigene Erzählung mal wieder erzählen. Also wie wollen wir den Menschen eigentlich begeistern, also aus einer demokratischen Mitte heraus, wenn wir immer nur sagen, wir haben kein Geld für nichts, wir lassen es irgendwie verrotten, es ist alles ganz schlimm und ganz schlecht und die nächste Katastrophe kommt und ihr dürft dieses nicht und ihr dürft jenes nicht und ihr dürft Folgendes nicht. Das begeistert auch keinen, also davon mag ja einiges richtig sein, aber das begeistert auch niemanden. Und diese Erzählung ist vor allem, und das ist mir wichtig, das ist eine emotionale Erzählung. Das ist jetzt keine durchgerechnete Erzählung, wo jemand sitzt, in den Taschenrechner reintippt und sagt, am Ende kommen wir bei plus minus null raus.
Ja, ja, die Energiewende kann man erzählen, indem man darauf hinweist, dass, wenn wir über die Erneuerbaren quasi autark sein sollten, wir nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen Diktatoren im Ausland.
Das ist in dem Moment schon komplex, so funktioniert Social Media nicht. Ah. Social Media funktioniert über die Ansprache der Emotionen. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber man tatsächlich in diesem Punkt auch nachdenken muss. Wir versuchen es immer sehr kognitiv.
Ja.
Das heißt, über durchgerechnete, seriöse Verfahren verweisen auf schwerste Studien mit möglichst vielen Fußnoten. Das halte ich auch für seriös und das halte ich auch für richtig. Kommunikativ führt es aber dazu, dass das nur die wenigsten Expertinnen und Experten lesen und wir gleichzeitig einen Teil der Menschen verlieren, die diese Studien eben nicht lesen und für sich eher sozusagen als beängstigend sehen und die brauchen eine andere Ansprache. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir, dass, also wenn ich jetzt wir sage, rede ich von denjenigen, die für einen demokratischen Rechtsstaat streiten, die für einen Sozialstaat streiten.
Die offene Gesellschaft.
Für eine offene Gesellschaft eintreten, wo einfach die Humanität, also grundlegende humanitäre Werte, Menschenrechte einfach etwas zählen, wohl wissend, dass es auch ein Idealzustand ist, den wir nicht jeden Tag erreichen. Aber wir werden dafür nur kämpfen können, wenn wir dafür auch eine emotionale Ansprache finden und nicht alles nur sozusagen als Verwaltungsvorlage durchrechnen. Ich würde mir das manchmal auch von Politik wünschen. Ich glaube auch, dass Politik nicht so funktioniert, dass wir nur sagen, hey, das sind jetzt unsere Verwaltungsvorgaben und dann funktioniert alles besser, sondern wir müssen Menschen auch wieder begeistern. Und das ist uns ziemlich abhanden gekommen.
Ist das überhaupt möglich?
Na klar, ist das möglich.
Weil also Ausländer raus ist sehr, sehr griffig. Das sind zwei Worte, die sagen sehr viel. Welche beiden Worte setze ich dem entgegen, um auf emotionaler Ebene ja im Grunde die Gegenposition einzunehmen oder eine positive Gegenerzählung zu machen. Ausländer rein funktioniert ja nicht. Also
ich finde schon Ausländer schwierig. Also
ja, aber steht halt da. Ne?
Ja. Ja, man muss ja nicht alles, was da steht, sozusagen gut finden und auch nicht unbedingt unterstützen und sozusagen sich daran abarbeiten. Hm. Ausländer raus hieße für mich, ich mache es immer privat, auch wenn ich mir meine Hochzeitsfeier anschaue. Und wir haben dann das Thema Remigration. Dann hatten wir eine tolle Feier zur Hochzeitsfeier und zur silbernen Hochzeitsfeier echt ziemlich alleine, weil so ziemlich alle draußen wären. Und da reden wir über Menschen, die in Arbeitsagenturen arbeiten, als Sozialarbeiterin, als Fernbetreuer, Professoren sind, die ganz normale Jobs machen und hier leben, hier meistens geboren sind oder auch nicht. Und das ist mir auch völlig egal. Also einfach über grundanständige, liebenswerte Menschen. Und meine Erzählung ist nicht die, dass ich gerne in einem völkischen Militärhaushalt leben möchte, sondern ich freue mich über Menschen, die unterschiedlich sind. Ich freue mich über unterschiedliche Ansichten. Ich freue mich auch über unterschiedliche politische Ansichten, weil meine eigene kenne ich ja schon, die ist ja langweilig. So, das heißt, wer ein kleines bisschen offen und neugierig ist, liebt einfach Menschen und zwar unterschiedliche. Und in der Regel, wenn man sich auf gemeinsame Regeln einigt, kriegt man das auch hin.
Sie sagten vorhin in so einem Nebensatz, Alltagserfahrung kann unter gewissen Bedingungen Rassismus abbauen. Welche Bedingungen sind das?
Es müssen sozusagen Bedingungen sein, dass nicht die eine Seite über der anderen steht. So, das heißt, wenn die eine Seite sich als höherwertiger sieht als die andere, dann wird das schwierig, weil man sich dann eher bestätigt sieht, sagen, und von an auch anfängt, andere zu unterdrücken. Das heißt, in der Regel geht es einfach um ganz grundsätzliche, vernünftige Begegnung von Menschen. Also sich auf einen Kaffee zu treffen, hilft manchmal, wenn man miteinander redet, sich aber irgendwie vor einem Gerichtssaal zu treffen und der eine ist angeklagt und der andere ist sozusagen der Ankläger. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger, um da jetzt auf einen gemeinsamen Stand zu kommen. Also von da eigentlich eine banale Geschichte, trotzdem wichtig, weil das sind eben auch Sachen, die man jetzt nicht immer so zwangsweise verordnen kann, sondern da kann Pädagogik manchmal ein bisschen helfen, Schule könnte da enorm helfen, soziale Arbeit kann da helfen. Ich kann Menschen aber nicht dazu verdammen, es zu tun, auch wenn einige das dann tun würden. Ich halte da nicht viel von.
So, jetzt. Warum gibt es Neonazis? Also, weil normal ist das ja nicht. Also, menschenfeindlich zu sein, ist ja eigentlich nicht normal. Also, wenn ich mich an mein Psychologiestudium recht erinnere, dann sind Menschen kooperative Wesen und nicht konkurrierende Wesen.
Wir lernen Rassismus. Also, wir kommen nicht als Rassistin und als Rassisten auf die Welt, sondern das ist etwas, was wir Kindern beibringen. So, das heißt, dass es nicht erstmal sagen wir, so ein Naturhaushalt, der in uns ist und dann irgendwie sich entfaltet. Neonazis oder Rechtsextremisten gibt es, weil es eine Reaktion ist auf eine schwierig gewordene moderne Gesellschaft. Das heißt, für mich ist es jetzt weniger, auch wenn es sich in Deutschland immer darauf bezieht und in Italien auch sozusagen so ein Fortlaufen von dem alten Nationalsozialismus, also die alten SS generell, die meisten von denen sind ja auch einfach tot, sondern das ist eine Reaktion darauf von Menschen, die der Moderne wahlweise überfordert sind oder die Moderne ablehnen. Und zum Moderne gehört eben, dass wir zum Beispiel über digitale Medien weltweit mittlerweile kommunizieren, kooperieren müssen, dass wir ausdifferenzierte Arbeitsbeziehungen haben, dass wir sozusagen offene Gesellschaften entwickelt haben mit unterschiedlichen Meinungen. Dazu gehört aber eben auch, dass wir zumindest in vielen westlichen Staaten unser Leben selbst in die Hand nehmen müssen. Also Freiheit ist für viele Menschen einfach schwer auszuhalten, weil Freiheit ist natürlich erstmal die Freiheit von Druck und Unterdrückung und andere erzählen mir, was sie zu tun und zu lassen haben. Freiheit heißt aber auch, ich muss mein Leben selber gestalten und das ist für einige eben schwierig, für die es einfacher wäre zu sagen, so ein Mann hat eben so und so zu sein und das ist deine Aufgabe und das ist dein Platz und das ist das Kommando und wenn du das machst, dann kriegst du diese Anerkennung. So, das heißt, zu einer freiheitlichen Gesellschaft gehört auch immer eine antifreiheitliche, ja, Reaktion darauf. Und für mich ist Rechtsextremismus vor allem sozusagen die Alternative zur Freiheit. Die Frage ist halt, wie viel Freiraum wir den ja, Antifreiheitlichen geben wollen, die ja selber den Freiheitsbegriff übrigens verwenden, was ja immer ganz lustig ist.
Ja, das ist, wenn ich mir so angucke, wie wir gesellschaftlich oder politisch mit diesen Leuten umgehen, dann habe ich vor allen Dingen den Eindruck, dass wir das irgendwie extrem verharmlosen. Warum machen wir das?
Weil wir gewisse Dinge gar nicht wahrhaben wollen. So, und außerdem reden wir nicht über abstrakte Personen, sondern wir reden im Zweifelsfalle über unsere Familie, auch über Freundeskreise, über diejenigen, mit denen wir auch bei der AWO vielleicht zusammenarbeiten oder an der Hochschule oder wo auch immer. Das heißt, wir reden ja nicht über die der anderen, über die weit entfernten irgendwo, sondern wir reden immer auch ein Stück weit auch über uns. Es gab vor ein paar Jahren eine ganz interessante Studie, und da ging es immer darum, zu gucken zwischen offener und geschlossener Gesellschaft. Also offene Gesellschaft, diejenigen, die so für tatsächlich diese freiheitlichen Wert für eine vielfältige Gesellschaft eintreten und geschlossene Gesellschaft, diejenigen, die eben ja so für nationalistische Konzepte, starke Nationalstaat, völkische Konzeption, ja, autoritäre Systeme, auch wenn die manchmal den Demokratiebegriff dafür verwenden. Und das Interessante war, dass wir ja ganz häufig sozusagen nur auf diese beiden Pole gucken, also sagen, also offene gegen die geschlossene Gesellschaft. Und dann haben die einfach mal gemessen zum Thema Migration, die Kolleginnen und Kollegen, und dann festgestellt, so offene Gesellschaft, circa 25% dafür, geschlossene Gesellschaft, circa 24%, pari pari. Heißt aber auch, wir haben 51 in der Mitte. Also die weder auf der einen Seite noch auf der anderen werden in dieser Studie als bewegliche Mitte bezeichnet. Und bewegliche Mitte ist deswegen interessant, weil die Frage ist, wer dauerhaft eine Mehrheit hat. Also die geschlossene oder die offene Konzeption hängt eben von den Reaktionen der beweglichen Mitte ab. Und die neigen tendenziell eher zur offenen Gesellschaft, sind aber jetzt nicht unbedingt glühende Verfechter, sondern sagen, wenn es sich für uns lohnt, also wenn wir uns da aufgehoben fühlen, wenn die eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, wenn das attraktiv ist, wenn die uns ansprechen, wenn die uns ernst nehmen, auch mit unseren ökonomischen Interessen, aber auch mit dem, wie wir leben wollen, wenn die uns auch sprachlich erreichen, dann offen, aber wenn wir in die Krise kommen, das heißt, wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren ja was, hier wird etwas außer Kontrolle, wir haben ja einen Verlust von etwas, dann können die auch sehr schnell zur geschlossenen Gesellschaft übertreten. Und deswegen ist für mich auch so eine konzeptionelle Anlage immer zu sagen, klar, wir können immer in unserer eigenen Bubble bleiben So, und uns da gegenseitig was erzählen und dann sind wir ganz traurig über die anderen und ganz böse und sind wieder entsetzt und der Höcke hat schon wieder irgendeinen Nazispruch gebracht und so weiter. Es bringt uns ja aber nicht weiter, sondern was uns weiterbringt, ist zu gucken, wo ist die bewegliche Mitte, wie sprechen wir die an, und ganz bestimmt haben wir alle Menschen aus der beweglichen Mitte in der Familie, im Freundeskreis, in den Vereinen, in der AWO, in der Hochschule, wo auch immer wir unterwegs sind, und mit denen müssen wir in Kommunikation bleiben und da auch authentisch für unsere Werte, und das meine ich tatsächlich sehr ehrlich, wirklich authentisch eintreten. Und ich glaube, dass das auch attraktiv sein kann, weil das persönliche Gespräch dann für die meisten Menschen doch noch attraktiver ist, als das, was sie dann auf dem Handy dann abends sehen, wenn sie sich langweilen. Und das wären so Stärken, wo ich mir wünschen würde, dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen gezielter, genauer schauen, mit wem wollen wir denn eigentlich wie kommunizieren und wie erreichen wir die Menschen, was bieten wir denn eigentlich an?
Dieses Bespielen der beweglichen Mitte oder das Bespielen der Wohlfahrt der beweglichen Mitte, ist das der Trick, mit dem die Bundesrepublik Deutschland West zu so einer offenen Gesellschaft überhaupt nur werden konnte?
Das ist eine interessante These, habe ich noch nie so ernsthaft darüber nachgedacht, aber ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte war. Und auch da gibt es zwischen Ost und West natürlich einen Unterschied, wenn man sich anschaut, wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, in welchen Kontexten sie gewachsen ist. Dann haben wir natürlich in den 50er Jahren einen Kontext gehabt von Wirtschaftswunder, Aufschwung, von persönlichem Fortschritt und gleichzeitig auch ein Entlastungsangebot, zu sagen, so, wir reden nicht über Holocaust, wir reden nicht über Wehrmacht und wir fragen auch nicht, was ihr im Osten oder wo auch immer da gemacht habt. Das heißt, es war Entlastung plus sozialer Aufstieg. Mhm. Das haben wir im Osten genau umgekehrt gemacht. Das heißt, da haben wir belastet. Einerseits, also
alles
seid
Stasi,
ihr bei der Stasi gewesen, alles Diktatur. Wenn ihr nicht im Widerstand wart, dann wart ihr aber auch wirklich absolut böse Verbrecher. Und gleichzeitig war es kontextualisiert in einem absoluten ökonomischen Zusammenbruch. So, und in einer Situation, wo viele Menschen sich selber sehr unsicher waren, also einen Verlust hatten von elementaren Sicherheiten, gleichzeitig das Gefühl hatte, so aus dem Westen wird jetzt auf den Osten geschimpft und nach dem Motto, da hätten wir alles besser gemacht und ihr seid alles böse und euer ganzes Leben sei alles wie Versager gewesen. Da sich sozusagen für dieses System zu begeistern, ist auch eine echte Herausforderung. Mhm. Und das heißt, die Kontexte waren einfach viel schwieriger und deswegen gibt es da aus meiner Sicht auch eine ganz andere Tradition. Wir haben die ersten Studien zum Rechtsextremismus Anfang der 90er gehabt und die sprachen von 30% Personen mit rechtsextremen Einstellungen. Heute reden wir über 30% Wählerpotenzial der AfD, also, und tun so, als wären wir komplett überrascht, haben wir nie darüber nachgedacht. Das heißt, die Kontinuität dieses völkischen rechtsextremen Einstellungspotenzials, das kennen wir seit, bin ich kein Mathematiker, seit 20, 30 Jahren.
Und haben anscheinend nichts getan.
Ah, nein. Also,
oder haben wir so viel getan,
ist mir zu einfach.
Haben wir es eingedämmt gekriegt und bei 30% gehalten gekriegt, weil wir viel getan haben?
Ich wäre da vorsichtiger. Okay. Also ist mir nichts getan, wäre es aus meiner Sicht falsch. Und das wäre auch ein bisschen böse denen gegenüber.
Die was getan haben, ja.
Und es sind verdammt viele gewesen. Und wir reden nicht über Mehrheiten, sondern wir reden über circa 30%, vielleicht hier mal 35, vielleicht da mal 27.
Ja, und 50% bewegliche Mitte.
Ja, und wir reden aber auch über 2/3, die keine rechtsextremen Parteien wählen und teilweise auch darunter leiden. Und es gibt, ich bin nun gut die letzten Jahre weniger, die Jahre davor viel in Ostdeutschland unterwegs gewesen, beruflich und starte das auch gerade wieder. Ich habe eigentlich noch keine Gemeinde, kein Dorf und ich war auch viel in diesen peripheren ländlichen Räumen, also Vorpommern, seit Jahrzehnten. Ich habe noch kein Dorf kennengelernt, was komplett in rechtsextremer Hand war oder sowas, sondern überall gibt es Menschen, die sich engagieren, die sich einbringen, die ein Problem damit haben. Die müssen wir halt stärken, die müssen wir teilweise auch identifizieren und die arbeiten. Also arbeiten heißt jetzt nicht professionell immer, sondern also im Kleinen häufig auch. Also das heißt auf so einer dörflichen Ebene oder kleinstädtischen Ebene unter extrem schwierigen Bedingungen. Und da ziehe ich wirklich den Hut vor jeden, der da den Mut hat, auch seine Position zu beziehen. Und von da, glaube ich, ist da viel passiert. Trotzdem müssen wir uns fragen, was nicht passiert ist. Und da gibt es ein paar Punkte, die für mich, oder zwei Punkte, die für mich also auch wirklich Aufgaben sind, wo ich auch keine Lösung habe. Das eine ist, Wenn man sich anschaut, wovon Demokratie lebt, dann ist das eine, dass wir überhaupt in der Lage sind, uns eine vernünftige Meinung zu bilden, indem wir uns informieren. Wir haben aber vor allem in Ostdeutschland einen weitestgehenden Zusammenbruch erlebt, ohne dass wir das jemals so benannt haben, des Lokaljournalismus. Das heißt, wir haben einerseits uns aus dem Qualitätsjournalismus, der auch seine Stärken und Schwächen hatte und dann auch mal Mist gebaut hat und mal, trotzdem haben wir uns da zurückgezogen und haben im Endeffekt die Meinungsbildung auf Social Media verlagert. Das ist vor allem bei Jugendlichen. Das heißt, die lesen nicht mehr irgendwie die Lausitzer Rundschau, sondern die gucken TikTok. So, wer aber jetzt sich nur über TikTok informiert, wird halt auch gezielt manipuliert, wenn er nicht sehr stark aufpasst. Und gleichzeitig haben vor allem diese Jugendlichen nicht das Wissen aus der Schule, um das, was sie dort sehen und wo sie emotional angesprochen werden, überhaupt einzuordnen und zu sortieren.
Das ist der Punkt, wo Sie eben meinten, die Schule kann sehr gut helfen.
Die Schule, ich würde mir eine sehr andere Schule vorstellen wollen. Das hat mit der Schule, wie ich sie persönlich jetzt kennengelernt habe, nur rudimentär noch was zu tun. Und ich glaube auch, dass die Schule der Ort ist, wo wir was tun könnten. Und wir müssen darüber nachdenken, wie schaffen wir es überhaupt, sowas wie grundlegende Informationen, also die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Manipulation und Aufklärung, also das, was früher Journalismus auch eingeordnet und sortiert hat, diese Sortierung fehlt. Und damit überlassen wir Teilen sozusagen der Bevölkerung der direkten Manipulation. Man könnte das auch sagen, wir haben also ein Stück weit das Informationsmonopol Herrn Putin übergeben. So, und dann wundern wir uns, dass da Radikalität und Gewalt und merkwürdige Dinge rauskommen. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, die lebt halt von Parteien. Und ich tue mich immer wahnsinnig schwer, wenn Studis zu mir kommen und sagen, Herr Borstel, ich überlege, in eine Partei einzutreten. Was soll ich denn da raten? Soll ich da sagen, geht rein und ich weiß, ihr kommt in 4 Wochen und sagt, was haben wir uns da angetan? Und gleichzeitig freue ich mich über jeden jungen Menschen, der sagt, ja, ich gehe ins Betriebssystem rein unserer Demokratie. Das heißt, wir müssen nachdenken über eine andere Öffentlichkeit, also im Sinne von Information. Und wir müssen nachdenken über das Betriebssystem. Das heißt, wie schaffen wir Parteien, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, geh rein, freu dich drauf, da hast du Möglichkeiten. Nicht jeder Tag scheint die Sonne, aber es macht Sinn, sich da reinzubringen und ohne diese beiden Punkte, das heißt, dass wir einerseits in der Lage sind, uns zu informieren und andererseits Orte haben, wo wir tatsächlich auch im Betriebssystem Möglichkeiten haben, mitzugestalten, wird Demokratie auf Dauer halt unmöglich. Und das sind die Freiräume, die nutzen die Rechtsextremisten.
Also Information und Repräsentation. Das mit der Information, da kann ich mir noch vorstellen, wie man das in den Griff kriegt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass Parteien den modernen Zeiten nicht mehr angemessen sind. Müssten wir das Betriebssystem möglicherweise ein bisschen erweitern hin zu irgendwelchen anderen repräsentativen Ideen?
Ja, also Parteien kommen aus einer anderen Zeit. Ja. Zumindest so, wie Partei intern funktioniert. Also allein dieser Weg zu sagen, so politische Karriere kannst du machen, nachdem du 30 Jahre lang Plakate geklebt hast bei uns. Wer bleibt denn 30 Jahre lang noch an einem Ort, wenn sozusagen Arbeitsverhältnisse sich verändern? Das sind dann tatsächlich relativ wenige, auf die sich das dann bezieht. So, die meisten jungen Menschen zum Beispiel wollen sich punktuell zu einzelnen Themen engagieren und brauchen dafür Räume. Die wollen sich aber nicht lebenslang binden. Das heißt, solange Partei etwas ist, da bist du einmal eingetreten und dann trittst du erst nach dem Tod wieder aus und alles dazwischen ist ein Verbrechen, wird das mit jungen Leuten auch nicht funktionieren. Wenn Parteien so durchbürokratisiert sind, dass auf der Tagesordnung auf den ersten 20 Punkten nur Bericht hiervon und Abstimmung darüber steht, dann werden wir auch da keine Menschen für begeistern, die sich engagieren wollen. Das heißt, wir müssen Parteien öffnen, auch für temporäres Engagement. Wir müssen sie erneuern. Wir müssen über Partei, glaube ich, auch als eine viel offenere Form des Engagements viel intensiver nachdenken und nicht als so eine Art elitärer Club nach dem Motto, einmal egal welche Farbe, einmal gelb, rot, schwarz, keine Ahnung, dann darfst du dich nie wieder verändern, sonst nimmt dich keiner mehr und so weiter. Also da ist auch viel Folklore drin, auch viel Verstaubtes drin, viel Durchbürokratisiertes drin, auch wirklich viel, was weniger attraktiv ist und jugendadäquat ist das für die wenigsten.
Außerdem sagten Sie, neben der Schule kann die soziale Arbeit helfen.
Klar.
Was kann die tun? Was genau ist eigentlich soziale Arbeit? Noch eine Begriffsbestimmung.
Also soziale Arbeit ist für mich tatsächlich vor allem soziales Engagement, in der Regel auch in einem halbwegs professionellen Rahmen. So, das heißt, das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal den Kontext Schule anschauen, wäre für mich Schulsozialarbeit eben nicht Teil des Kollegiums, auch wenn die sicherlich auch sich mal sozial engagieren, sondern das wäre eine eigenständige Profession, fokussiert sich in der Regel auf soziale Gerechtigkeit als Idee, auf Menschenrechte als die Idee, hat eben eigene Methoden, hat eigene Ansätze, hat auch eigene Theorien. Kann man darüber streiten, ob schon eine Profession ist oder auf dem Weg ist. Also für mich ist es schon etwas Eigenständiges, auch als eigene Identität. Und wenn man jetzt bei den Fragen, die wir gemacht haben, immer dann, wenn Gesellschaft sozial stärker integriert ist, das heißt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, diejenigen, die von Desintegration betroffen sind, wenn es uns gelingt, diejenigen mit ins Boot zu holen, sie abzuholen, sie einzubinden, ihnen vor allem eine Stimme zu geben, vor allem denjenigen eine Stimme zu geben, die aufgrund ihrer Lebenslage oder Lebenswelt gerade nicht in der Lage sind, selber zu sprechen. Das heißt auch, das Mandat für diese Menschen zu übernehmen, dann ist das für mich ein Teil von Demokratieentwicklung. Und wenn wir jetzt auf Jugendliche und solche uns beziehen, da gibt es auch sehr konkrete Dinge. Das heißt, überall da, wo wir offene Jugendarbeit haben, und zwar eine offene Jugendarbeit, die wertegebunden ist, das heißt, sich an Menschenrechten orientiert, an Vielfalt orientiert, da schaffen wir auch Erlebnisräume, wo ganz junge Menschen von früh auf sowas wie Selbstorganisation lernen, sowas wie das Aushalten von Vielfalt, das Aushandeln von Positionen, das heißt demokratisches Handwerkszeugs im ganz, ganz Kleinen sozusagen lernen. Und da kann soziale Arbeit so wahnsinnig viel machen. Und da gibt es so viele tolle Projekte.
Ich höre.
Wie gesagt, ich komme jetzt hier gerade aus Dortmund. Mein Lieblingsprojekt ist tatsächlich eine Straßenfußballliga in der Nordstadt. Nordstadt ist bei uns ein Stadtteil. Als ich nach Dortmund gezogen bin, hieß es, du darfst nicht in den Norden ziehen als Professor, aber Professoren ziehen in den Süden. Das heißt, wir haben so eine Zweiteilung. Mhm. Das heißt, der Norden ist arm und der ist vielfältig und viele Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Und im Süden ist irgendwie das bürgerliche Dortmund. Und da würde ich als Professor dann irgendwie hingehören. So habe ich für mich selber ein bisschen anders definiert. Nordstadt ist ein Ort mit hoher Kriminalität, mit Wahnsinnsarmut, mit Vielfalt. Das heißt, wir reden über Kinder, die tatsächlich Hunger haben. Wenn wir einen Pommeswagen hinstellen, ist der abends leer gefressen und nicht, weil die irgendwie sozusagen gerne essen, sondern weil sie wissen, das ist eigentlich das Einzige, was sie am Tag kriegen. Und da hieß es immer, dass wir uns auf die sozusagen Schwächen konzentrieren müssen. Das heißt, alles, was die Kinder nicht können. So, und dann das eine Kind kann dann nicht gut Deutsch und das andere hat vielleicht auch schon aus Armutsgründen geklaut und so weiter. Das heißt, wir haben uns immer mit den Defiziten beschäftigt und haben gesagt, wir machen das bei der Nordstadtliga anders. Wir gucken, was diese Kinder können und wir trauen denen etwas zu. Mittlerweile spielen zwischen 400 und 500 Kinder regelmäßig Fußball und organisieren sich selbst. Das heißt, die müssen sich selber als Mannschaft anmelden, die geben sich selber die Regeln. Alle Mannschaften müssen eine Art Teamleiter sozusagen stellen. Das heißt, wenn es dann Streit gibt, also was Hand oder nicht Hand oder was folgt auf die Strafe für die rote Karte oder wie auch immer, das regeln die Jugendlichen alle selbst. Es gibt zwei Pokale zu gewinnen. Das heißt, es gibt so einen kleinen Pokal für den, der die meisten Tore und die meisten Punkte geschossen hat. Und dann gibt es einen großen Pokal. Das ist der Respektspokal. Das heißt, Respektspokal gibt es für sozusagen respektvolles Handeln. Das heißt, ich habe zum Beispiel meinem Gegner geholfen, der umgeknickt ist, habe den zum Arzt begleitet. Ich habe mit angepackt beim Aufbauen, beim Abbauen. Ich habe zugegeben, dass es ein Handspiel war vor dem Tor und so weiter und so fort. Und die Jugendlichen geben sich eben selber diese Punkte. Das heißt, die bewerten sich in dem Sinne auch gegenseitig, lernen aber auch respektvolles Verhalten. Und auf einmal reden wir nicht mehr über Jugendliche, die wenig Deutsch können oder in der Schule gerade irgendwie Schwierigkeiten haben oder da mal missgebaut haben, sondern wir reden über Jugendliche, die mit anpacken, die Lust haben, etwas zu tun, die das gebacken kriegen, die sich selber organisieren, die stolz drauf sind, was sie da gelernt haben und die alle eine eigene Stimme hatten und alle Ressourcen. Das heißt, wo wir vorher gesagt haben, okay, beiden kommen in der Schule nicht mit, weil irgendwie Deutsch ist schwierig, stelle ich auf einmal fest, hey, die können 5 Sprachen, ich kann nur 2. Mhm. Das heißt, diese Jungs können mehr oder Mädels können mehr als ich zum Beispiel. So, und so sozusagen lernen wir gegenseitig Selbstorganisation, wir lernen Respekt, wir lernen vernünftiges Verhalten miteinander. Mittlerweile gibt es eigene Mädchenmannschaften, die dort sozusagen, immer gesagt, Mädchen seien unerreichbar, also vor allem diejenigen aus, sehr traditionellen Familienkontexten und so weiter, die kicken mittlerweile alle in der Öffentlichkeit, die werden gepusht, die treten auf. Wir haben Unterstützung gefunden über den Fußballverein vor Ort, den BVB, über die Stadt. Und im Endeffekt ist das mittlerweile ein Jugendprojekt, wo wir im Regelbetrieb so zwischen 400 und 500 Jugendliche haben und aber so übers Jahr hinweg mehrere tausend Jugendliche erreichen. Und alles Jugendliche, von denen wir vorgesagt haben, sind unerreichbar. Und das Schöne daran ist, die lernen alle in dem Moment sozusagen demokratische Grundregeln kennen. Und zwar nicht vorne an der Tafel, da steht der Lehrer und sagt Grundgesetz, Artikel 1 bis 20 auswendig lernen, Klausur abfragen, war leider eine 5, sondern sie lernen sie über eigenes Erfahren. Und Demokratie ist etwas, das muss man von Pike auf lernen. Und all das machen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und das sind so für mich sozusagen so Highlights zu sagen, man kann so viel auch in der Präventionsbereich tun. Und gleichzeitig reden wir nicht über Engel. Das heißt, wir reden hier über Jugendliche, die auch eine Menge Potenzial haben, Probleme zu bauen.
Haben Jugendliche das nicht immer?
Ja, haben wir Erwachsenen das nicht?
Nein, also ich nicht.
Da haben sie wirklich Glück gehabt. Also, ich will da mal bei mir nicht tiefer reinschauen. Aber so, das heißt, wir können dort über die Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen auch früh erkennen, gibt es da Radikalisierungsbestrebungen? Werden die angesprochen, zum Beispiel auch von radikalisierten Gruppen? Wir haben viel früher als Politik über Themen wie Bewaffnung, über Angst, über Sicherheit, über Messer und ähnliche Dinge auch gesprochen. Und all das ist ein Beitrag von guter sozialer Arbeit. Deswegen, also wir können soziale Integration, das ist Bestandteil von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir können Jugendarbeit, wir können auch Schulen besser machen. Das heißt, es gibt so viele Bereiche und ich weiß schon, was jetzt kommt. Jetzt kommt der Kostenfaktor und dann muss ich nur sagen, ja, das kostet alles.
Was machen wir denn aber? Also das waren jetzt, ich sag mal so grob, die Orientierungslosen, die wir in die offene Gesellschaft hineinwachsen lassen und darin auch stark sein lassen. Was machen wir mit den Desintegrierten? Was machen wir mit den 30%?
Das sind erstmal, also bei der Nordstadtliga sind auch viele, die würde man als sehr stark desintegriert. Die haben also fast alles von dem, was Desintegration ausmacht, familiär und in den Kontexten. Trotzdem geht, glaube ich, die Frage ja ein bisschen woanders hin. Soziale Arbeit, wenn wir jetzt aufs Ursprungsthema zurückgehen, also das Thema Radikalisierung, da gibt es natürlich auch einen eigenen Bereich Deradikalisierung. Ich gehörte immer zu denen, diejenigen auch gesagt haben, also Menschen können sich auch verändern. Das heißt, ich habe wenig von Positionen gehalten, die sagen, also wer einmal Nazi war, darf nie wieder irgendwo sozusagen erscheinen oder eine offene Tür haben, sondern also mein Menschenbild bezieht sich auf Emanzipation und auf Entwicklung und auf Veränderung. Und deswegen halte ich sehr viel von Deradikalisierungsprojekten. Das heißt, nicht als alleinige Strategie, das wäre falsch, aber doch sozusagen, wenn wir Prävention gut gemacht haben und wenn soziale Integration läuft, dass wir dann auch professionelle Angebote machen für diejenigen, die halt in radikalisierten Gruppen drin sind. Das ist Ausstiegsarbeit. Das bedeutet eben auch, an diese Gruppen professionell heranzutreten. Also das ist jetzt nichts irgendwie für den Nachbarn mal so in der Freizeit, wobei der da auch eine Rolle spielen kann, sondern das ist eine professionelle Tätigkeit, die auf Veränderung zielt. Und bedeutet im Rechtsextremismus tatsächlich auch mit rechtsextremen Menschen sozusagen in Kontakt zu treten, mit der Zielrichtung, das, was in vielen dieser Menschen drin ist, nämlich auch Zweifel, ob das, was sie tun, eigentlich richtig ist, diesen Zweifel anzuregen, diesen Zweifel auch zu bedienen, diesen Zweifel auch immer wieder zu entfachen, weil wenn wir Menschen uns verändern, machen wir das in der Regel auch über Zweifel und zweitens über sozusagen andere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die Radikalisierung kann eben, wenn sie professionell ist, beides. Also sie kann den Zweifel bedienen, sie kann aber auch über eigene Authentizität zeigen, dass es eben auch ein Leben, und zwar ein gutes Leben und ein lebenswertes Leben, auch jenseits radikalisierter Gruppen gibt. Deswegen arbeiten wir häufig mit Aussteigerinnen zusammen und ähnlichen Bereichen, weil die das natürlich nochmal aus eigenem Erleben erzählen können und sagen, hey, ich war einer von euch. Es gab Gründe, warum ich reingegangen bin. Es gab auch gute Zeiten vielleicht. Es gab aber auch Gründe, warum ich raus bin. Und ich erzähle euch, ich lebe euch jetzt auch vor, wie es heute ist, jenseits von euch. Und das sind gute Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Dazu müssen Sie aber auch erstmal an die Radikalisierten rankommen. Wie kommen Sie an die ran? Also die müssen ja auch von Ihnen angesprochen werden wollen. Also
Das ist so, meistens haben wir da selber oder viele Kolleginnen und Kollegen da selber mehr Ängste. Ich hatte also selten das Problem, an die Gruppen ranzukommen, weil die kamen in der Regel. Also die kommen zu Veranstaltungen dazu, sprechen einen teilweise online an. Ich gehört aber auch, will ich gar nicht in Ich-Form reden, also die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, gehen eben auch ins rechtsextreme Feld ran. Also wie gesagt, wir reden ja nicht über Lebewesen auf dem Mond, weit entfernt für uns unerreichbar, sondern wir reden über Personenkreise, die unsere Nachbarin sind, die wir aus der Schule kennen, die wir in den Verein kennen und so weiter. In der Regel ist es vor allem unser Mut, diese Person anzusprechen. Es ist halt einfacher zu sagen, so mit dir rede ich nicht. Ich mache das nicht, weil ich habe da auch durchaus Spaß, ist falsch. Aber ich sehe eine gewisse Sinnhaftigkeit drin, und zwar sehe ich die Sinnhaftigkeit immer dann drin, wenn ich merke, das hat jetzt eine Veränderung ausgelöst, das hat einen anderen Gedanken ausgelöst, der nimmt irgendetwas mit. So. Deswegen, also als ich noch auch in dieser Tätigkeit war, ich komme ja aus der Aufstiegsarbeit, war das mir auch ein Anliegen, zum Beispiel mich regelmäßig in rechtsextremen Hochburgen aufzuhalten und mit der Person auch direkt angesprochen.
So, wie? Also ich habe jetzt so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein rechtsextremer Aufmarsch in irgendeiner Kleinstadt, ja, oder sowas. Stellen Sie sich da hin und säen
es Zweifel? Ist Alltag. Nein, ich stelle mich jetzt nicht vor die Demonstration und sage, halt.
Habt ihr mal darüber nachgedacht?
Nö. Ja, nun ist aber auch eine Demonstration ein demonstrativer Akt. Also sich vor einer Demonstration hinzustellen, wäre auch nicht besonders das Klügste. Ich stelle mich jetzt auch nicht vor das Rednerpult, wenn da jemand redet und sagt, du hast irgendwie Unrecht. Aber auch Nazis gehen mal einkaufen, gehen mal angeln, spielen mal Fußball, stehen am Rand, trinken ein Bier in der Kneipe und so weiter. Es gibt Alltagssituationen. So, und diese Alltagssituation, die muss man halt ein bisschen lesen lernen. Und dann gehe ich da an Menschen ran, wie in jede andere Alterssituation. Das heißt, wenn der Nazi angelt, sage ich Petri Heil und frage, ob du schon was gefangen hast. So, dann können wir ins Gespräch rein. Wenn der Lust drauf hat und wenn der sagt, keinen Bock drauf, dann sage ich Dankeschön und gehe weiter. Weil ich kann es ja niemanden aufzwingen. So, das ist das eine, wirklich das Alltägliche. Ich habe es aber viel häufiger erlebt, wenn wir zum Beispiel Veranstaltungen hatten zum Thema Rechtsextremismus oder auch andere kommunale Themen. Dann können wir ja sagen, wir schließen Nazis grundsätzlich aus. So, das macht manchmal auch Sinn, wenn es um Opferthemen geht zum Beispiel oder um sehr sensible Themen oder Menschen dann so viel Angst haben, dass sie gar nicht mehr kommen. Das heißt, aber in der Regel sozusagen bei öffentlichen Veranstaltungen war ich immer froh, wenn die da waren, habe die dann auch direkt angesprochen. Und sehr häufig gab es dann danach Gespräche oder es kam danach die E-Mail, es kam danach der Anruf und so weiter. Und ich habe dann versucht, diese Gesprächskanäle auch für mich intensiv immer wieder zu nutzen. Und meine Erfahrung dort war, wie gesagt, nicht immer. Es gibt auch Menschen, die wollen nicht mit einem reden, die wollen dann nur beschimpfen oder die was weiß ich was, dann ist halt Schluss. Aber ich habe da auch sehr viele Menschen erlebt, die waren auch durchaus neugierig, mit der aus ihrer Sicht anderen Seite mal zu sprechen. So, vor allem mit Menschen, die sich ein kleines bisschen mit ihren Ideologien, Werten, Büchern, Musikstücken, was weiß ich, Telegram-Gruppen und so weiter auskennen. Also die fanden das auch spannend.
Das ist also was ich als Laie überhaupt nicht könnte, oder?
Nö, das ist eine professionelle Tätigkeit. Ja. Wie gesagt, bevor ich Professor wurde, kam ich eben unter anderem aus diesem Bereich. Ja. So, und manchmal überkommt es mich dann noch eine Rolle als Professor.
Könnte ich trotzdem, ich stehe in der Kneipe, neben mir steht dieser Rechtsextreme, könnte ich trotzdem irgendwie, ich sag mal, im Sinne der offenen Gesellschaft auf ihn einwirken?
Ja, klar.
Wie würde ich das machen? Als jemand, der dessen Expertise daraus besteht, mit Professoren einfach zu reden, die tatsächlich Expertise haben.
Einfach ins Gespräch gehen, also wie in jedem anderen Kneipengespräch auch, kommt ein bisschen auf die Kneipe an, ob es eine Fußballkneipe ist oder ob es einfach eine Bierkneipe ist oder was auch immer.
Ja gut, aber dann habe ich da einen stehen, der im Zweifelsfall mir sagt, scheiß Syrer sind an allem schuld, Messerstecher.
Du, da würde ich zum Beispiel Nein sagen und sagen, sehe ich ein bisschen anders und würde ihn fragen, wie kommst du darauf? Also meine, die beiden Haupt, oder es gibt so ein paar Grundstrategien. Das eine ist die Gegenfrage. So ein grundsätzliches, aber wenn mir etwas so doof ist, sage ich einfach, sehe ich anders. Also will ich ja auch nicht, ich habe keinen Bock drauf. So, das andere ist die Gegenfrage. Wie kommst du drauf? Weil das ist einerseits ein Interesse signalisieren, das ist auch eine Öffnung für ein Gespräch in gewisser Weise. Gibt so eine Sache, das können viele radikalisierte Menschen überhaupt nicht, das ist Humor. Also die haben zwar unseren eigenen Humor.
So, ja, aber der tritt immer nach unten. Ne?
Der tritt nach unten, der ist in der Regel zynisch, der kommt aus so einer Überlegenheitspose und so weiter heraus. Aber sowas wie Selbstironie, also mit der eigenen Schwäche spielen, ist zum Beispiel etwas, was sie sehr wenig können. So, und ich, was ich immer mache, das vierte Punkt ist, ich frage nach der Zukunft, was heißt denn das? Also das heißt, alle Syrer raus heißt, meine letzte OP würde ich heute immer noch rumpeln mit meinem Knie. So, da war nämlich Syrer im OP-Saal. Und ich bin verdammt froh, dass sie das gemacht haben.
Gibt es eigentlich auch Ansätze, also ich habe in Ihrem Buch ein Kapitel gesehen, das heißt eine kleine Sammlung der Irrtümer. Gibt es eigentlich auch Ansätze, die nicht funktionieren?
Kleine Sammlungen der Irrtümer sind eher so andere Geschichten. Das ist zum Beispiel so Sachen, wenn wir sagen, Rechtsextremismus sei ein Jugendproblem, das hält sich irgendwie aus seit 30 Jahren und das ist seit 30 Jahren wirklich immer Unsinn, weil es ist kein Jugendphänomen, das stellt sich nur in der Jugend anders dar, sondern diese Einstellung geht quer durch alle Generationen durch. So, wenn wir sagen, das sei ein reines Männerproblem, ist leider auch falsch, würde es mir ja wünschen, gibt es bei der Männlichkeit, also bei rechtsextremen Einstellungen ist es zwischen Männlein und Weiblein und ich weiß, es gibt auch vieles dazwischen, es ist relativ pari-pari, beim politischen Engagement tun das mehr Männer. So, das ist aber in der Sozialdemokratie oder in der CDU auch nicht anders. Das heißt, wenn wir uns da mal die Parteimitgliedschaften anschauen, dann ist das auch eine eher männliche Geschichte, trotz aller Quotenregelungen und so weiter und so fort. Wenn wir das Gefühl haben, sozusagen an Orten, wo wir schon gewachsenen Rechtsextremismus haben, zu sagen, so, wir reden nicht drüber, wir dürfen die Probleme nicht benennen, dann kommen wir halt auch nie einen Schritt weiter. So, das heißt, da gibt es eine Menge politische Irrtümer, auch im Diskurs. Für mich ist der Hauptirrtum, den wir gerade aktuell haben. Rechtsextremismus bekämpft man nicht dadurch, indem man selber rechtsextreme Positionen zum Beispiel in der Migrationspolitik bezieht. Das heißt, immer dann, wenn wir diesen Herrschaften nach dem Mund reden, wählen die Menschen das Original. Auch das wissen wir seit 30 Jahren. So, das sind so Irrtümer, die man machen kann. Und ehrlich gesagt, im persönlichen Bereich, der Hauptfehler, den man machen kann, ist, sich zu gefährden. Da muss man halt aufpassen. So, deswegen neige ich auch nicht dazu zu sagen, jede und jeder soll jetzt dieses oder jenes tun, weil das ist auch eine Sache, das muss einem auch ein bisschen liegen. Man muss eine Gelegenheit haben, man muss sich das trauen, man braucht ein Umfeld, was einem auch ein bisschen sozusagen aufhängt. Bei mir ist es teilweise auch eine Tagessituation. Es gibt auch Tage, da kann ich das nicht. So, es gibt Tage, da kann ich das gut oder glaube das zumindest oder bilde mir das ein oder wie auch immer. So, das heißt, ich neige nicht dazu zu sagen, also Macht, wozu ich neige, ist zu sagen, Demokratie lebt halt vom Engagement. Das heißt, das, was jeder und jeder wirklich machen kann, ist jetzt nicht die Radikalisierung, sondern es sich tatsächlich sozusagen für die eigenen Werte einzusetzen. Und das beginnt im ganz Kleinen. Das beginnt bei sich vernünftig zu informieren, vielleicht dafür auch für diejenigen, die es zumindest können. Journalismus kostet auch Geld. Also ich rate meinen Studis immer auch einfach schlicht und ergreifend auch irgendwie eine seriöse Quelle auch zu abonnieren. Und wenn das dann sozusagen 7 € oder 14 € kostet, ist das, glaube ich, gut investiert, damit man nicht manipuliert wird. So, und das sind die ganz kleinen Dinge. Und dann kann man eben schauen, wo man sich einbringt, wo man sich beteiligt. Und all das ist Teil von Demokratieentwicklung.
Das sind im Privaten die ganz kleinen Dinge, aber ich habe den Eindruck, dass es auch in der professionellen Arbeit, also in der sozialen Arbeit, sehr, sehr viele kleine Dinge sind, an denen gearbeitet werden muss. Und das klingt wirklich in seiner Kleinteiligkeit schrecklich anstrengend. Und auf der anderen Seite bläst die extreme Rechte irgendwelche simplen Parolen raus, die sofort verfangen, womit sie sofort Anhänger einsammeln. Gibt's nichts Simples für die menschenfreundliche Seite? Oder haben wir es noch nicht gefunden?
Ach, es gibt, glaube ich, eine Grundentscheidung, die wir in der sozialen Arbeit fällen wollen. Bourdieu, ein großer französischer Soziologe, nannte ja mal die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, das Elend der Welt. Ich finde diesen Begriff ein bisschen schwierig, aber irgendwie stimmt es ja auch. Und ich glaube, dass die soziale Arbeit sich einfach entscheiden muss in Bezug auf das Elend der Welt. Wollen wir das Elend der Welt verwalten oder wollen wir es bekämpfen? Und das ist tatsächlich eine Grundeinstellung, die wir haben müssen. Soziale Arbeit kann beides. So, und ich kann manchmal auch verstehen, dieses Gott und immer dasselbe und jeden Tag unter Frust und dann kommt sozusagen die nächste Akte reingereicht oder die nächste Person steht vor mir und hat wieder dieses oder jenes oder Folgendes. Aber das ist tatsächlich eine Grundhaltung, die wir haben müssen. Also wollen wir verwalten oder wollen wir bekämpfen?
Zum Bekämpfen brauchen wir aber wesentlich mehr Mittel, also Geld, Personal.
Das ist richtig. Vor allem brauchen wir aber auch einen eigenen Wertehorizont, nämlich eine Überzeugung zu sagen, ich weiß, wofür ich stehe. So, und das versuche ich bei meinen Studis immer zu entwickeln, zu sagen, da gehört eine professionelle Haltung dazu. Zum Beispiel auch mal für sich zu klären, was heißt denn soziale Gerechtigkeit eigentlich? Was sind denn eigentlich Menschenrechte? Und wenn man die mal durchdekliniert, was bedeutet das denn eigentlich für diese Gesellschaft? Und es gibt im ganz Kleinen, glaube ich, einen Punkt, der in der sozialen Arbeit wahnsinnig wichtig ist, nämlich stärken wir unser Gegenüber. Das heißt also, erleben die Menschen sich als Subjekt ihrer selbst oder objektivieren wir sie? Und ich befürchte, dass es einer der Hauptprobleme ist, die wir in der sozialen Arbeit haben, dass wir entgegen, aus meiner Sicht, der eigenen Überzeugung, wir Menschen häufig auch objektivieren. Das heißt, wir sehen nicht das, was sie können und nicht immer den Menschen, sondern wir sehen das Problem, was sozusagen sie zu uns getragen hat. Damit erfahren diese Menschen genau eine Abwertung, die sie auch aus anderen Teilen der Gesellschaft kriegen. Und dann machen wir uns zum Teil des Grundproblems. Das heißt für mich, klar, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Strukturen, müssen wir nicht drüber reden oder müssen wir ganz viel drüber reden und auch politisch streiten. Aber das ist überzeugender, wenn wir denn tatsächlich auch wissen, wofür wir das denn vernünftig ausgeben wollen.
Dirk Borstel, vielen Dank.
Dankeschön.